Liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus. Sein Kommen erwarten und ersehnen wir. Die Frage, die uns in der heutigen Predigt beschäftigen wird, ist diese: Bist du bereit für das Wiederkommen unseres Herrn? Unsere Zeit, die aktuellen Ereignisse erinnern uns daran, was diese Welt und was uns als Gläubige in der Zukunft erwartet. Das Wort Gottes gibt ausführlich Aufschluss über die Zukunft der Gläubigen, der Ungläubigen und dieser Welt. Uns, die wir glauben, erwartet die Entrückung, die Begegnung und die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Die Welt erwartet die Trübsalszeit, danach das Kommen des Herrn als Richter, die Aufrichtung des Reiches Gottes auf dieser Erde, der letzte Aufstand, die Auflösung von Himmel und Erde. Zuletzt wird ein neuer Himmel und eine neue Erde Realität sein, in der keine Sünde, kein Satan, kein Leid und kein Tod mehr wohnen wird. Vieles, was diese Welt in den letzten Wochen erlebt hat, ist eine direkte Vorbereitung auf das Regime des Antichrist gemäß Offenbarung 13. Unser gnädiger Herr bereitet uns liebevoll vor auf das, was noch kommen kann und kommen wird. Wir wissen nicht, wie viele dieser Wehen der Endzeit wir noch erleben werden und wann unser Herr uns zu sich holt. Aber wir wissen um diese Tatsachen. Mein Anliegen ist, dass wir diese Lehren nicht nur wissen, sondern dass sie unser Leben bestimmen, am heutigen Tag und jeden Tag mehr. Die Beschäftigung mit der Zukunft und mit der biblischen Prophetie hat meines Erachtens ein großes Ziel, dass wir unser Leben vom Ende her betrachten, dass wir uns überlegen, was zählt dann? Was ist dann wichtig? Was wird dann nichts mehr zählen? Oder anders gesagt, dass wir vorbereitet sind auf die Zukunft. Wir wollen bereit sein. Ich möchte in meiner Predigt direkt anknüpfen an das, was Lukas am Mittwoch gesagt hat. Oder wie es der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 42 sagte: So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stund euer Herr kommt. Oder in Vers 44: Darum seid auch ihr bereit. Die Wiederkunft des Herrn Jesus ist nach meinem Verständnis nach der Erlösung die zweitwichtigste Lehre des Neuen Testaments. 25 von 27 Büchern berichten darüber. Einzig der Philemonbrief und der dritte Johannesbrief erwähnen diese Tatsache nicht. In einigen Büchern wie den Thessalonicherbriefen, dem zweiten Petrusbrief oder der Offenbarung ist die Wiederkunft des Herrn wohl sogar das Hauptthema. Meistens wird nicht nur über die Tatsache der Wiederkunft berichtet, sondern vielmehr über die Vorbereitung darauf. Ich habe mal das Neue Testament im Hinblick auf diese Lehre gelesen und habe 218 Bibelstellen gefunden, die von der Vorbereitung auf die Zukunft sprechen. Vermutlich sind es sogar noch mehr. Manchmal ist es nur ein Vers, manchmal ein ganzer Abschnitt. Im Schnitt gibt es fast in jedem Kapitel eine Aufforderung, sich auf die Zukunft vorzubereiten. In meiner letzten Botschaft habe ich die Frage gestellt: Freust du dich auf die Wiederkunft des Herrn Jesus? Und heute möchte ich die Frage etwas anders stellen, nämlich: Bist du bereit für die Wiederkunft des Herrn Jesus? Diese zwei Fragen hängen stark zusammen. Wer bereit ist, wird sich in der Regel auch freuen auf das Kommen des Herrn. Wer nicht bereit ist, kann sich nicht ungetrübt freuen. Wir wollen uns also heute fragen: Bin ich bereit? Bin ich passend für diesen Ort? Ich bitte dich, lieber Bruder, liebe Schwester, über diese Frage nachzudenken. Mindestens 218 Stellen im Neuen Testament reden davon. Ich möchte ein paar wenige mit euch teilen. Diese Stellen fordern uns heraus, über unsere Bereitschaft nachzudenken. Ich rede heute in erster Linie zu Kindern Gottes. Um sich vorbereiten zu können, müssen wir zwingend zuerst durch die enge Pforte hindurchgegangen sein. Ich erinnere an die Predigten über die enge Pforte, die wir so eindringlich gehört haben, und möchte uns einfach noch einmal Lukas 13, Vers 24 und 25 in Erinnerung rufen. Ich lese Lukas 13, Vers 24 und 25. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Bevor wir uns vorbereiten können, müssen wir durch diese enge Pforte hindurchgegangen sein. Wir werden eine Wiedergeburt erlebt haben müssen. Der Herr Jesus sagte zu Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es kostet uns alles. Es kostet uns unser Eigenleben. Es braucht ein neues Leben, das unser Herr uns schenkt. Wir müssen zuerst alles darauf ausrichten, um durch die enge Pforte zu gehen. Bevor wir über Vorbereitungen auf das Kommen des Herrn nachdenken, muss dieser Schritt in deinem Leben eine unverrückbare Realität sein. Wenn du noch nicht durch die enge Pforte gegangen bist, noch dein eigener Herr bist, dann ist diese Predigt für dich hier fertig. Aber ich flehe dich an, nimm diesen Punkt mit, denke darüber nach, verschiebe es nicht, vielleicht hast du nicht mehr lange Zeit, es zu tun. Ich setze das in meiner Predigt voraus und möchte nun zu denen sprechen, die durch die enge Pforte gegangen sind. Wir beginnen mit der Stelle aus 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Die erste Vorbereitung, die ich erwähnen möchte, ist diese. Ich bin bereit, wenn ich mich immer wieder reinige. Diese Worte schrieb Johannes an gläubige Kinder Gottes. Es ist sehr interessant, wenn wir die Predigten von Johannes dem Täufer und vom Herrn Jesus in seiner Anfangszeit studieren. Die Kernaussage lautete in einem Satz so: Tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe gekommen. Beispiele sind Matthäus 3, Vers 2 oder Matthäus 4, Vers 17. Der Herr Jesus bot Israel das messianische Reich an. Wir wissen es, dass Israel Christus und damit das Reich Gottes ablehnte. Das ging Hand in Hand, denn im messianischen Reich wird Christus regieren. Ohne Christus als König kein Reich Gottes. Aber diese Stellen verdeutlichen, wie wichtig die Buße im Hinblick auf das Kommen des Herrn ist. Johannes forderte zur Buße auf im Hinblick auf das erste Kommen des Messias. Der Herr Jesus forderte zur Buße auf im Hinblick auf die Aufrichtung seines Reiches. Genauso sind wir aufgefordert, uns im Hinblick auf das zweite Kommen des Messias und auf die Aufrichtung seines Reiches zu reinigen. Das Reinigen hat verschiedene Aspekte. Ich tue Buße. Ich gebe seinem Urteil über meine Sünde Recht. Ich bekenne meine Sünden im Vertrauen auf unseren Herrn und Heiland. Wir dürfen wissen, dass er unsere Sünden vergibt, wenn wir sie ihm bekennen. Das Reinigen beinhaltet aber auch, dass wir unser Leben von unserem Herrn verändern lassen, dass wir uns abkehren vom Bösen, dass wir bereit sind, sündige Gewohnheiten loszulassen und dem neuen Leben in Christus Raum zu geben. Denn wer an den Früchten des Fleisches festhält, wird das Reich Gottes nicht erben. So sagt es Galater 5, Vers 21. Deshalb forderte Paulus zum Beispiel die Kolosser auf, die irdischen Glieder wie Unzucht, Leidenschaft, Habsucht und so weiter zu töten. Kolosser 3, Vers 5 und 6. 2. Petrus 3, Vers 14 drückt dies aus. 2. Petrus 3, Vers 14. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Ja, die Erwartung des Kommens des Herrn Jesus und des Himmelreiches soll ein eifriges Bemühen um Reinheit auslösen. Unbefleckt und untadelig gemacht werden wir durch Christus. Gleichzeitig sollen wir auch danach streben, so zu leben. Johannes der Täufer sprach von Früchten, die der Buße würdig sind. Und damit sind wir bei einem zweiten Aspekt. Ich bin bereit, wenn ich tagtäglich einen heiligen Lebenswandel übe. Römer 6, Vers 22 spricht davon, dass die Frucht der Heiligung das ewige Leben ist. Oder wenn wir in 2. Petrus 3 bleiben, haben wir dort den Vers 11, den ich uns lesen möchte. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Ich möchte kurz an den Zusammenhang dieser Verse erinnern. Im vorherigen Abschnitt geht es darum, dass Spötter die Wiederkunft unseres Herrn in Frage stellen. Petrus wies dann darauf hin, dass der Herr die Verheißungen nicht hinauszögert, sondern dass er den Menschen Raum zur Buße geben möchte. Doch der Tag des Herrn wird kommen, und dann werden Himmel und Erde durch Feuer vergehen. In diesem Bewusstsein soll uns Folgendes auszeichnen: ein heiliger Wandel und Gottesfurcht. Wir wollen über den heiligen Wandel kurz nachdenken. Hebräer 12, Vers 14 sagt, dass ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Wir sollen deshalb danach jagen. Also fällt uns das nicht einfach in den Schoß, sondern es bedeutet konzentrierte, zielgerichtete Arbeit. Heiligung oder Heiligsein bedeutet abgesondert sein, anders sein als diese Welt und als unser Fleisch. Es bedeutet gleichzeitig, gemäß dem Willen Gottes zu leben und darin zu bleiben, sein Wort als Maßstab für all mein Handeln anzunehmen, passend für ihn zu sein. Wir sollen wandeln, wie es Gottes würdig ist. Das bedeutet Arbeit. Es braucht Disziplin, Ausdauer, Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Solche Worte braucht die Bibel. Im Hebräerbrief ist die Rede davon, dass wir mit Ausdauer im Kampf laufen sollen, der vor uns liegt. Es beinhaltet zuerst das Denken zu verändern, dann das Reden und das äußerliche Handeln. Paulus bemühte sich darum, jederzeit ein unverletztes Gewissen zu haben, weil er um die Auferstehung wusste. Und er suchte seine Ehre zuallererst darin, Gott wohlzugefallen. Das ist 2. Korinther 5, Vers 9. Dies alles schaffen wir nur im Aufblick auf unseren Herrn und Heiland. Wenn wir auf ihn schauen, werden wir in sein Bild verwandelt. In diesem Kampf wird es ohne Zweifel auch Rückschläge geben. Aber ich lasse mich nicht abbringen und nicht entmutigen, einen heiligen Lebenswandel zu üben. Die dritte Vorbereitung ist: ich bin bereit, wenn ich das Kommen des Herrn erwarte. Auch da möchte ich in 2. Petrus 3 bleiben und die Verse 12 und 13 lesen. Im Hinblick darauf, dass alles aufgelöst wird, steht: wir sollen uns auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Interessanterweise haben diese Verse eine passive und eine aktive Komponente. Wir erwarten es und freuen uns darauf, also wir sind uns bewusst, dass es jederzeit so weit sein kann. Und wir eilen dem Kommen des Herrn entgegen. Das kann sogar bedeuten, wir beschleunigen es. Das ist etwas sehr Aktives. Es drückt eine aktive Erwartung aus. Das Wort Gottes fordert uns immer wieder auf, wachsam und nüchtern zu sein im Hinblick auf das Kommen des Herrn. Es gibt rund 25 Stellen im Neuen Testament, die dies betonen. Ich möchte noch eine zweite Stelle mit uns zu diesem Thema lesen, aus Lukas 12, Vers 35 bis 37. Lukas 12, ab Vers 35. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend, und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Wer bereit und in Erwartungshaltung ist, kann dem Herrn sogleich auftun, wenn er kommt, selbst wenn wir nicht damit rechnen. Im Gleichnis mit den 10 Jungfrauen werden alle schläfrig, aber 5 Jungfrauen sind trotzdem bereit, weil sie den Bräutigam erwarten, vorbereitet sind. Wir sollen zu jeder Zeit das Kommen des Herrn erwarten. Wir sollen uns jeden Tag fragen, wenn der Herr heute kommen würde, bin ich bereit? Ist mein Leben geordnet? Bin ich beschäftigt mit dem Tun seines Willens? Wer in diesem Sinne wachsam ist, wird immer wieder erschrecken über sein eigenes Herz, über die eigene Lauheit, über die eigenen Kompromisse, über verschwendete Zeit. Er wird sich immer wieder aufwecken lassen und die Wachsamkeit wiederherstellen. Wir müssen realistisch sein, jeder von uns wird schläfrige Momente erleben. Wer bereit ist, wird sich durch die jetzigen Umstände mit dem Coronavirus aufwecken lassen, weil das Wiederkommen des Herrn Jesus plötzlich viel greifbarer wird. Wer wachsam ist, wird auch die Gefahr der Verführung erkennen und ihr widerstehen können. Er wird die Zeichen der Zeit nüchtern beurteilen, sich nicht verunsichern oder verführen lassen im Verständnis. Er wird auch nicht einstimmen in die Panik dieser Welt, sondern ins Wort Gottes fliehen. Er wird, wie es 1. Petrus 4, Vers 7 sagt, nüchtern zum Gebet sein, weil das Ende aller Dinge nahe ist. Die Wachsamkeit wird durch das Lesen des Wortes Gottes wachsen und wird uns ins Gebet führen. Viertens, ich bin bereit, wenn ich das Leben auf dieser Erde nicht liebe und umso mehr das Leben im Himmel liebe. Es ist zuallererst wichtig, dass wir unser Ziel kennen. Unser Ziel ist die Gemeinschaft mit unserem geliebten Herrn. Wir werden mit ihm im tausendjährigen Reich sein und danach mit ihm im himmlischen Jerusalem. Wir werden herrliche Aufgaben übertragen erhalten. Es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, mit der Entrückung, mit der Gemeinschaft mit unserem Herrn, mit dem Reich Gottes auf dieser Erde und mit dem Himmel. Wir müssen wissen, wohin es geht. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel und wir müssen genauso wissen, wer unser Herr Jesus ist, also ihn immer besser erkennen. Ich erschrecke immer wieder darüber, wie wenig viele Kinder Gottes über ihre Zukunft wissen, über das prophetische Wort, über das tausendjährige Reich oder über den Himmel. Frage dich heute, weißt du Bescheid über diese Themen? Kennst du deinen Herrn? Kennst du das Ziel deines Lebens? Bescheid über diese Themen zu wissen und immer mehr darüber lernen zu wollen, ist eine wichtige Vorbereitung auf deine Zukunft. Als Folge davon sollen wir das in Relation zum Leben auf dieser Erde stellen. Ich möchte dazu Johannes 12, Vers 24 und 25 lesen. Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn wir unser Leben nicht lieben, bewahren wir es für das ewige Leben, haben wir gelesen. Wir haben dieses Prinzip bereits im Zusammenhang mit der Nachfolge betrachtet. Das Kreuz auf sich nehmen, allem entsagen, was auf dieser Erde ist. Der Schlüssel dazu ist, das Leben und diese Erde nicht zu lieben. Im Johannesbrief schrieb Johannes, dass wir die Welt nicht lieben sollen. Die Augenlust und die Fleischeslust und der Hochmut des Erdenlebens werden vergehen. Dieses Leben ist vergänglich, das zukünftige Leben ist ewig. Wir sollen gesinnt sein wie die Glaubensvorbilder in Hebräer 11. Sie haben bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht auf dieser Erde sind. Sie trachteten nach einer besseren, einer himmlischen Heimat. Sie lebten das Prinzip aus Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich frage dich und mich heute, wo ist deine Heimat? Welcher Heimat gilt dein Sehnen und dein Streben? Bist du auf dieser Erde zu Hause? Richtest du es dir hier gemütlich ein? Oder bist du ein Himmelsbürger, der hier nur auf Durchreise ist? Wie wird das eine oder das andere sichtbar in deinem Leben? Ein fünftes Kriterium. Ich bin bereit, wenn ich meine Prioritäten richtig setze. Dies hängt ganz logisch mit dem vorherigen Punkt zusammen. Ich möchte dazu mit uns Kolosser 3 aufschlagen, die Verse 1 bis 4. Kolosser 3, ab Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Unsere Zukunft ist es, mit Christus offenbar zu werden in Herrlichkeit. Unsere Gegenwart ist es, dass unser altes Leben gestorben ist. Und die Konsequenz davon ist, dass wir nach dem trachten, was droben ist, nicht nach dem Irdischen. Also sollen wir dem, was in Ewigkeit Wert hat, Priorität geben. Wenn es sein muss, bedeutet es, dass wir Irdisches aufgeben, sei es Besitz, Karriere, Ansehen, Beliebtheit, Vergnügen oder Beziehungen, um himmlischen Lohn zu empfangen. Gerade in Bezug auf die Schätze auf der Welt gibt uns Matthäus 6, Vers 19 bis 21 einen wichtigen Leitfaden. Matthäus 6, ab Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ja, aller irdischer Besitz ist vergänglich, auch der Reichtum unserer reichen Schweiz, er wird schon bald wie nichts sein. Aber die himmlischen Schätze werden bleiben. In Lukas 12, Vers 33 steht, dass wir großzügig sein und Besitz verkaufen sollen, um ewigen Besitz, einen himmlischen Schatz zu erwerben. Gleichzeitig verheißt der Herr Jesus, dass wer diese Dinge aufgibt, es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben wird. An anderer Stelle im 1. Timotheusbrief steht, dass die Reichen reich an guten Werken sein sollen, weil das eine gute Grundlage für ihre Zukunft ist. Prüfen wir unsere Herzen. Wo ist dein Schatz? Auf der Erde oder im Himmel? Was hat Priorität in deinem Leben? Das Kümmern um die irdischen Angelegenheiten oder die Angelegenheiten mit Ewigkeitswert? Wie viel Zeit, Kraft, Gedanken und Finanzen nimmt das Irdische im Vergleich zum Himmlischen ein? Wir kommen zum sechsten Aspekt. Ich bin bereit, wenn ich mit dem handle, was der Herr mir anvertraut hat. Das Wort Gottes spricht von Talenten, die uns anvertraut sind und mit denen wir handeln sollen. Wir kennen das Gleichnis in Matthäus 25. Dort steht, dass der Herr jedem seiner Knechte Talente gab. Nicht jedem gleich viel, aber jedem nach seiner Kraft genau angemessen. Er überfordert niemanden. Aber der Auftrag war für alle gleich. In einem ähnlichen Gleichnis in Lukas 19 sagte der Herr seinen Knechten, handelt damit, bis ich wiederkomme. Das war der Auftrag im Gleichnis und das ist auch unser Auftrag. Handeln und treu sein kann jeder, unabhängig davon, wie viele Talente uns anvertraut sind. Und daran werden wir einst gemessen. Wir lesen Matthäus 25, Vers 19 bis 23. Die Abrechnung mit den Knechten. Matthäus 25, Vers 19 bis 23. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente hinzu, und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Diese beiden Knechte waren treu über weniges. Andere Übersetzungen sagen, sie waren treu im Geringsten. Und beide erhielten das gleiche Lob. Beide erhielten den gleichen Lohn. Beide wurden gemessen an ihrer Treue. Einer meiner Lieblingsverse ist 1. Korinther 4, Vers 2, wo steht, dass von einem Haushalter nur etwas verlangt wird, nämlich, dass er treu ist. Wir denken manchmal, wir müssen erfolgreich sein. Wenn wir ganz ehrlich sind, denken wir das oft, weil wir uns selbst dafür rühmen wollen. Das würde natürlich niemand so sagen, aber tief im Herzen des Menschen ist dieser Wunsch nach Erfolg und Beachtung verankert. Aber der Herr wird nicht unseren Erfolg, sondern unsere Treue beurteilen und belohnen. Die Treue beginnt im Wenigen, im Geringen, im Kleinen, im Handeln mit dem, was unser Herr uns anvertraut, vor die Füße stellt. Bei welchem Tun wird unser Herr dich finden, wenn er wiederkommt? Wird er dich finden beim Tun seines Willen, im Geringen? Oder wird er dich finden bei den Angelegenheiten dieser Erde, beim Tun deines eigenen Willens? Wer den Willen des Vaters tut, wird ins Himmelreich gehen, nicht wer mit dem Mund laut Herr, Herr ruft. Lest zu Hause auch Hebräer 12, Vers 28. Dort werden wir aufgefordert, die Gnade festzuhalten, mit der wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Wir dienen ihm, indem wir seine Gebote befolgen, in seinen Werken wandeln, indem wir Menschen und Gott lieben. Wisst ihr, weshalb das so wichtig ist? Wir werden Aufgaben haben im Himmel. Wir werden regieren, richten, verwalten, Gott dienen, Priesterdienst tun. Das alles sagt die Bibel. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns bereits im irdischen Leben vorbereiten und Treue üben. Weiter gibt es diverse Stellen, die vom Lohn im Himmel sprechen. Unser Handeln auf dieser Erde wird einst beurteilt werden und wir werden Lohn empfangen. Die Früchte unseres Lebens bringen Lohn in der Ewigkeit. Auch das kleinste Werk in Liebe, schon nur das Geben eines Glases Wasser, wird Lohn bringen. Aber auch die Gastfreundschaft, das Almosengeben im Verborgenen, das Arbeiten am Haus Gottes bringt Lohn. Und all das kann jedes Kind Gottes tun, nicht nur die besonders Begabten. Wir kommen zum siebten Punkt. Ich bin bereit, wenn meine Haltung zur Gemeinde stimmt. Ich möchte dazu 2. Korinther 11, Vers 2 und 3 mit uns lesen. 2. Korinther 11, Vers 2 und 3. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Paulus wollte die Gemeinde als eine keusche, reine, unbefleckte Jungfrau dem Herrn Jesus zuführen. In Epheser 5 ist die Rede von einer herrlichen Braut ohne Flecken und Runzeln. Offenbarung 19, Vers 8 spricht davon, dass die Braut des Herrn Jesus mit den Gerechtigkeiten der Heiligen gekleidet sein wird. Ich muss euch gestehen, ich bin erschrocken über diesen Zusammenhang. Die Gemeinde ist die Braut des Christus. Und wir sind ein Teil davon. Wir werden als Gemeinde Christus zugeführt. Es spielt eine Rolle, wie ich mich einfüge und wie du dich einfügst. Die Art, wie wir unseren Platz in der Gemeinde einnehmen, ist nicht gleichgültig. Wenn wir einander mit Schmutz bewerfen, lieblos oder uneins sind, beschmutzen wir die Braut des Herrn Jesus. Noch dramatischer wird es im Bild aus 1. Korinther 3 ausgedrückt, dem Bild der Gemeinde als Bau Gottes. Schlagen wir das auf, 1. Korinther 3. Es steht dort, jeder gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Die Feuerprobe wird es offenbar machen, wie ich und wie du Gemeinde gebaut hast. Ich lese die Verse 14 bis 17 aus 1. Korinther 3. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Unser Herr wandelt inmitten der Gemeinden gemäß Offenbarung 2, Vers 1. Ihm ist nichts verborgen. Wir haben gelesen, bleibende Werke im Gemeindebau bewirken Lohn. Werke, die verbrennen, bringen uns Schaden, gerettet aber wie durchs Feuer hindurch. Noch dramatischer ist es, wenn wir die Gemeinde Gottes verderben. Wir haben es gelesen, ich wage nicht, es zu wiederholen. Oder denken wir an das Bild des Leibes. Die Gemeinde ist der Leib des Christus. Wir sind zusammengefügt vom Haupt aus und tun einander Handreichung, jedes nach dem Maß seiner Leistungsfähigkeit. Kein Glied kann zum anderen sagen, ich brauche dich nicht. Aber außerhalb des Leibes gibt es keine Verbindung mit dem Haupt. Wer dem Leib schadet, schadet auch dem Haupt. Wer sich gegen den Leib stellt, stellt sich auch gegen das Haupt. Ich möchte fragen, dich und mich, ehrst und liebst du die Braut des Christus? Du kannst das ganz einfach überprüfen, zum Beispiel mit einigen Fragen, die jedes Kind verstehen kann. Vermisst du die Gemeinde, jetzt, wo wir uns nicht treffen dürfen? Sind alle deine Beziehungen zu den Geschwistern geordnet und bereinigt? Ordnest du dich Gottes Ordnungen für die Gemeinde unter? Suchst du deine Nahrung zuallererst in der Gemeinde? Hast du ein Anliegen dafür, einen Beitrag zur Auferbauung der Gemeinde zu leisten? Oder liebst du deine Geschwister und wird diese Liebe sichtbar? Wenn du eine dieser Fragen mit Nein beantworten musst, flehe ich dich an, kehre um von diesem Weg, tue Buße, bekenne es vor dem Herrn und vor den Menschen. Meine und deine Haltung zur Gemeinde ist nicht gleichgültig. Wenn du denkst, dass es die Hauptsache ist, dass deine Beziehung zum Herrn stimmt und du ihn liebst und dass deine Haltung und deine Liebe zu den Geschwistern nicht so wichtig sei, dann betrügst du dich selbst. Es ist eine blanke Lüge. Das sage nicht ich, das sagt das Wort Gottes, zum Beispiel im 1. Johannesbrief. Und diese Lüge ist lebensgefährlich. Du wirst auch nicht außerhalb der Gemeinde dem Herrn zugeführt werden. Es gibt keine Braut außerhalb der Gemeinde. Du kannst dir auch keine gleichgültige oder kritische Haltung zur Gemeinde erlauben. Wenn du denkst, dass es dann in deinem Fall schon gute Gründe für einen anderen Fall gäbe, dann irrst du dich. Du stehst gegen Gottes Ordnungen, gegen sein Wort. Du wirst keine Argumente dafür vorbringen können bei der Wiederkunft des Herrn. Und ich frage dich ernsthaft, trägst du bei zur keuschen, makellosen Braut? Werden deine Gerechtigkeiten sichtbar sein bei der Wiederkunft des Herrn? Oder trägst du zu den Flecken und Runzeln bei oder sogar zur Zerstörung des Hauses Gottes? Sind wir als Gemeinde, als Leib und als Braut des Herrn Jesus bereit oder müssen wir uns schämen bei seiner Wiederkunft? Diese Frage treibt mich seit Tagen um. Achtens, ich bin bereit, wenn meine Beziehungen bereinigt sind. Insbesondere, wenn ich mich in Vergebungsbereitschaft übe. Auch da gibt es eine erschreckende Predigt unseres Herrn Jesus. Wir kennen sie gut, das Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht. Petrus fragte seinen Herrn, ob es reiche, wenn er seinem Bruder 7-mal vergebe. Er meinte dabei, sehr großzügig zu sein. Aber der Herr korrigierte ihn und erzählte das Gleichnis von diesem unbarmherzigen Knecht. Ich möchte den Schluss des Gleichnisses lesen, Matthäus 18, ab Vers 32. Matthäus 18, ab Vers 32. Wir lesen von der Abrechnung des Herrn mit diesem Knecht. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Der letzte Vers ist es, der mich so erschreckt hat. Wir dürfen nicht meinen, dass es nicht so tragisch sei, dem Bruder zu vergeben oder ihm nicht zu vergeben. Hauptsache mir ist vergeben. Nein, der Herr behandelt uns nicht gnädig, wenn wir die Gnade nicht auch unseren Geschwistern zukommen lassen. Aber umgekehrt die wunderbare Tatsache, er vergibt, wenn auch wir vergeben. Matthäus 6, Vers 14. Vorbereitet sein bedeutet deshalb auch, in bereinigten Beziehungen zu leben. Fragen wir uns, wenn der Herr heute wiederkommen würde, wären meine Beziehungen bereinigt? Habe ich denen vergeben, die mich darum gebeten haben? Ein neunter Punkt. Ich bin bereit, wenn ich meinen Glauben bezeuge. Ich möchte betonen, dieses Bezeugen kann sehr unterschiedlich aussehen. Mit Worten nach innen, also in der Gemeinde, oder nach außen, also evangelistisch. Mit Worten im persönlichen Gespräch, oder für viele hörbar öffentlich. Aber genauso wichtig ist das Bezeugen mit praktischen Taten der Nächstenliebe, mit einem Lebensstil, der sich von der Welt unterscheidet, mit einer Zuversicht, die wir ausstrahlen, auch in Zeiten, in denen sich viele fürchten. Als der Herr Jesus seine Jünger aussandte, forderte er sie auf, zu predigen, dass das Himmelreich nahe ist, in Matthäus 10, Vers 7. In Matthäus 5, Vers 19 sagte der Herr, dass derjenige groß im Himmel genannt wird, der seine Worte tut und lehrt. Es geht um das Tun und um das Weitergeben des Wortes. Das hängt zusammen und geht nicht unabhängig voneinander. Wir sollten uns auch bewusst sein, dass es Gottes Gnade ist, dass das Gericht noch nicht über diese Welt gekommen ist. Wir haben einige Verse aus 2. Petrus 3 angeschaut. In Vers 9 steht dort, dass der Herr noch zuwartet mit dem Gericht über diese Erde, weil er langmütig ist und nicht möchte, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Das soll uns ein Ansporn sein. Wenn wir Zeiten wie diese erleben, weckt es uns auf, den Herrn zu bezeugen, Vorbilder in einer Welt voller Angst und Egoismus zu sein, sich zu überlegen, wem man eine Schrift oder ein Wort Gottes weitergeben kann. Ein interessanter Vers steht in Daniel 12, Vers 2 und 3. Dort steht, dass diejenigen, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, in Ewigkeit leuchten werden wie die Sterne. Sind wir uns bewusst, dass es eine Auferstehung zum Leben und eine Auferstehung zum Tod gibt? Was löst dieses Wissen bei dir und bei mir aus? Bewegt es uns zum Handeln? Wichtig ist dies auch noch aus einem anderen Grund. Der Herr sagt, wer sich zu Christus bekennt vor den Menschen, gemeint ist bekennen mit Worten und mit Taten, zudem wird er sich vor dem Vater bekennen. Matthäus 10, Vers 32. Ich möchte in Stichworten noch einige weitere Aspekte aus dem Wort Gottes erwähnen, wie wir uns auf das Kommen des Herrn Jesus vorbereiten können. Bereit bin ich, wenn ich gerne dort bin, wo der Herr Jesus ist. Er wird uns zu sich holen, damit wir sind, wo er ist. Folglich müssen wir seine Gegenwart und den Ort, wo er ist, lieben. Interessant ist übrigens auch hier, dass unser Herr in seiner Gemeinde gegenwärtig ist. Die Stelle dazu ist Johannes 14, Vers 3. Bereit bin ich, wenn ich das Wort des Herrn höre und ihm glaube, und zwar in allen Dingen, auch in denen, die ich nicht verstehe oder gerne anders sehen würde. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, sagt der Herr Jesus in Johannes 5, Vers 24. Bereit bin ich, wenn ich mich nicht beschweren lasse durch die Sorgen und durch die Vergnügungen dieser Welt. Dies haben wir vor 10 Tagen angeschaut in Lukas 21, Vers 34. Bereit bin ich, wenn ich nicht heuchle, wenn ich nicht handle, nur um von Menschen gesehen zu werden, sondern wenn ich ganz besonders im Verborgenen treu bin, dann, wenn niemand zuschaut, wenn es mir nicht mit Anerkennung der Menschen vergolten wird. Als Stelle möchte ich diverse Verse aus Matthäus 6 erwähnen. Bereit bin ich, wenn ich gegenüber Schwachen und Armen barmherzig bin, gegenüber denen, die es mir nicht vergelten können. Das finden wir in Lukas 14, Vers 13 und 14. Bereit bin ich, wenn ich mich selbst erniedrige, nicht höher von mir denke, als es sich zu denken gebührt. Wer sich selbst erniedrigt, ist groß im Reich der Himmel. Wer sich selbst erhöht, wird gering sein im Himmelreich. Eine von vielen Stellen dazu ist Matthäus 18, Vers 1 bis 5. Bereit bin ich, wenn ich zuallererst Gott fürchte und nicht die Menschen. Menschen können den Leib töten, aber Gott entscheidet über unsere Ewigkeit. Das steht in Lukas 12, Vers 4 und 5. Ja, Gottesfurcht ist eine überaus wichtige Frucht der Naherwartung des Herrn Jesus. Sie ist der beste Schutz gegen Menschenfurcht. Die Gottesfurcht hat die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben, gemäß 1. Timotheus 4, Vers 8. Bereit bin ich, wenn ich mich in Anfechtung und Schwierigkeiten bewähre, wenn ich treu bin und festhalte. Wir werden durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen, aber wir sollen uns davor nicht fürchten. Wer die Anfechtung erduldet und sich darin bewährt, wird die Krone des Lebens empfangen. Das steht in Jakobus 1, Vers 12. Wir dürfen wissen, wenn wir mit Christus leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das Ende des irdischen Leidens wird jubelnde Freude in der Ewigkeit sein. Bereit sein bedeutet auch ausharren und festhalten bis zum Ende, trotz Widerständen. Auf dem Festhalten und Ausharren liegen überaus große Verheißungen. Und noch ein letzter Punkt, dazu möchte ich 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8 aufschlagen. 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Paulus schrieb diese Verse kurz vor seinem Lebensende. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Paulus schrieb dies kurz vor seinem Lebensende. Wir können uns sicher sein, dass Paulus bereit war. Er hat den guten Kampf gekämpft bis zum Ende. Er hat bis zum Ende am Glauben festgehalten. Er liebte die Erscheinung des Herrn Jesus. Wenn wir das tun, sind auch wir bereit. Es gäbe noch viele Aspekte der Vorbereitung zu erwähnen. Ich habe bei weitem nicht alle erwähnt, vielleicht sogar einige sehr wichtige weggelassen. Weit mehr als 200 Stellen alleine aus dem Neuen Testament sprechen davon. Aber bereits das Alte Testament berichtet darüber. Ich möchte deshalb als letzte Stelle Psalm 90, Vers 12 lesen. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Unser Leben ist kurz. Was zählt, wenn es vorbei ist? Was wird dann wichtig sein? Zwei Verse weiter vorne steht, dass alles, worauf man stolz ist, Nichtigkeit ist und schnell vergeht. Wir haben eine himmlische Heimat. Wir werden dann am Ziel angekommen sein. Es wird unbeschreiblich schön sein, ohne Sünde und ohne Leid. Christus wird gegenwärtig sein. Wenn wir darum wissen, ist es das Wichtigste, dass wir beginnen, unser Leben vom Ende her zu sehen und uns zu überlegen, was dann im Rückblick zählen wird. Ist es das, was wir in unserer momentanen kurzfristigen Denkweise als so wichtig empfinden, oder sind es ganz andere Dinge? Ich bin sicher, unsere Prioritäten werden sich ändern, wenn wir beginnen, über unsere Zukunft nachzudenken. Deshalb möchte ich abschließen mit der Frage, die das Thema dieser Predigt war. Bist du, bin ich vorbereitet auf das Wiederkommen des Herrn Jesus? Sind wir bereit? Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir vielmal für dein Wort, das wir haben dürfen, für all die Stellen, die über die Zukunft schreiben, wo wir sehen, was für eine herrliche Zukunft uns erwartet. Für all die Stellen, die uns aber auch auffordern, um uns vorbereiten, weil du uns liebst und weil du willst, dass wir parat sind. Ich möchte dir auch Danke sagen für die Situation, wo wir jetzt drinstehen, ja, wo so viel Furcht und Angst rum ist in der Welt, wo man sich vieles viel besser vorstellen kann, wie es kommen wird. Danke, dass die Situation uns auch herausfordert, über unser Leben nachzudenken und uns vorzubereiten. Danke für den Weckruf. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns bewähren da drin. Ich möchte dich bitten um Umkehr, dort, wo wir falsche Wege eingeschlagen haben. Ich möchte dich bitten um veränderte Prioritäten, um Früchte in unserem Leben, die bleiben werden. Und ich möchte dich auch bitten um dein baldige Wiederkommen. Ja, und dass jedes von der Gemeinde, dass jedes Geschwister die parat sein wird, wenn es so weit ist. Ich möchte dich auch bitten, dass wir in der Liebe zueinander dürfen wachsen, gerade in dieser Zeit, wo wir physisch getrennt sind, dass wir innerlich noch näher dürfen zusammenkommen. Und ich möchte dich bitten jetzt um dein Segen für den weiteren Tag, für die Gemeinschaft in den Familien und auch dort, wo wir uns versammeln haben dürfen. Amen.